heute Morgen in Ihrer Mitte zu sein. Das ist was ganz Großes. Vor 50 Jahren war es ja der Zollern Alfkoch, der Bruder Konzelmann, der damals in der Zeit der großen Erweckungsaufbrüche vor 50 Jahren im ganzen Land gedient hat und an viele andere Anregungen, denke ich, die von euch hier rund um den Hohenzollern ins Land hinausgegangen sind. Für mich ist auch heute ein bewegter Gedenktag. Vor 100 Jahren starb mein Großvater, Dr. Wilhelm Busch, am 31. Oktober 1921. Er hat eine Evangelisation in Metzingen gehalten, hat sie nicht abgebrochen, obwohl ein Virus ihn gepackt hat. Lungenentzündung, und er ist in schwerkrank heimgegangen. Und als ihm gesagt wurde, es geht zur Ewigkeit, sagt er, herrlich, darauf freue ich mich. Und das ist wichtig, dass wir das haben, auch die Erinnerung für mich persönlich, was wir empfangen haben, auch in der ganzen Familie, Buschkullen von unseren Vorfahren, das ist ein großer Segen durch die Generationen hindurch. Ich habe ein Wort ausgesucht, ein Jesuswort, aus Lukas 11, 28. Eine Seligpreisung, die aber nicht unter den Seligpreisungen der Bergpredigt steht, sondern dort noch einmal extra, Lukas 11, 28. Jesus aber sprach, ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Selige Leute, glückliche Leute, die leben im siebten Himmel. Da haben alle Probleme in ihrem Leben nicht mehr das Wichtigste zu sagen, sondern sie sind eingebunden in den Frieden Gottes. Sie haben das Höchste erreicht, was man in dieser Welt erreichen kann. Kein Milliardär dieser Welt hat solch ein Glück wie der, der im Wort Gottes lebt und der das Wort Gottes bewahrt, weil das weit hinausgeht über alle irdischen Dinge, die so schnell vergehen. Wer den Frieden Gottes hat, wer die Zukunft und die Ewigkeit vor Augen hat. Und nun haben wir heute natürlich einen ganz besonderen Gedenktag, 500 Jahre Reformation. Man hat es ja vor 4 Jahren gefeiert, aber da war ja nur der Thesenanschlag. Was war denn vor 500 Jahren, 1521? Da war der Reichstag zu Worms. Karl der V., der größte Kaiser mit der größten Macht nach Karl dem Großen, ist zum ersten Mal nach Deutschland gereist und stellt sich seinen Fürsten und Gewaltigen auf dem Reichstag zu Worms. Und da sind sie alle angerückt. Die Landesfürsten und die Grafen und die Herzöge und wer es war, Riesenschar. Und die Kirche hat sich auch mit einbinden lassen. Und da sollte die Frage der Reformation Martin Luthers geklärt werden, 1521, war im Januar, aber immerhin 500 Jahre sind es genau jetzt. Und heute am Reformationstag ist gut, wenn wir dran denken. Und der Karl V. hat ja nicht viel verstanden. In Gent war er geboren. Sein Reich ging von Spanien, Sizilien, bis weit nach Böhmen, bis Mexiko, bis Peru. Die Sonne ging nicht unter. Und man sagte, was die Sonne am Firmament ist, noch viel mehr ist der Kaiser in dieser Welt. Dieser große Mann, er ist über alles und weit darüber hinaus. So hat er sich extra eine Losung geben lassen, dass er immer mitgeführt hat zu seinem Namen. Und da stand er gegenüber einem einzelnen Menschen, Martin Luther. Und da hatte niemand hinter sich. Und dort waren die ganzen Fürsten gesessen. Die ganze Macht dieser Welt. Das ganze Imperium verkörpert. Und er wurde gefragt, ob er dabei bleibt, was er lehrt. Und er hat gesagt, ich möchte die Bücher noch einmal prüfen, ob das wirklich so ist. Nur die Bibel, nicht die Synoden, nicht, was die Kirchen sonst lehren, sondern nur das, was in der Bibel drin steht, ist für einen Christen das Entscheidende. Er stand ganz allein. Woher hat denn Martin Luther eigentlich diese Kühnheit gehabt, diese Entschlossenheit. Er war ja ein ganz ängstlicher Mann, er war ein angefochtener Mann, er war auch sehr labil, auch gesundheitlich sehr angeschlagen durch verschiedene schwere Krankheiten, Steinleiden mit immer neuen Koliken. Das war nicht sein Charakter, sondern er hat etwas gefunden. Und jetzt noch mal ganz kurz, was war denn die Entdeckung Martin Luthers? Er war ein lustiger Student und hat mit seinem Freund Witze gemacht, wie sie im Thüringer Wald unterwegs waren und ein Gewitter zog auf und in diesem Gewitter kommt ein Blitz und schlägt direkt ein, sein Freund neben ihm ist tot. Er hat ihm gerade noch einen Witz erzählt und da liegt er tot. Und Martin Luther hat das überfallen, dass die wichtigste Sache in dieser Welt eigentlich ist, wie bist du mit deinem Leben vor dem lebendigen Gott? Sagt, alle anderen Fragen sind ja nebensächlich. Wie kann ich vor Gott überhaupt bestehen? Er hat alles ausprobiert, was damals gelehrt wurde, was ein Mensch machen muss, damit er selig wird vor Gott, das ewige Leben erreicht. Er ist Mönch geworden. Er hat Wallfahrten gemacht. Er hat in Armut gelebt, er hat als Asket gelebt. Er hat immer gemerkt, das ist noch nicht. Und bis er das eine fand, dort im Kloster, in der Bibel. Dass man vor Gott gerecht wird, dass dein Leben in Ordnung kommen kann vor Gott. Nicht, weil du das machen kannst, das kann überhaupt keiner, das hat noch nie einer gekonnt aus eigener Kraft. Sondern weil Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz für deine Schuld bezahlt hat. Und das ist das größte Wunder. Und das war für Luther so wichtig, dass er sagt, alles andere ist deshalb nimmer wichtig. Vor dem einen, was dort in der Bibel bezeugt wird, das Evangelium von Jesus Christus. Und das muss man wissen, dass dieses Wort Gottes, das uns das erzählt und zuspricht, die einzige wichtige Grundlage deines Lebens ist, mit dem du stehst und stirbst und fällst und was auch kommen mag. Das Wort Gottes hält dich. Das Wort Gottes ist wahr und trügt nicht. Nun habt ihr ja erlebt, und ihr jungen Leute, ihr erlebt das ja in der Schule, dass da widersprochen wird, ihr werdet ausgelacht. Was, du glaubst, du Bibel, du betest, was, das gibt's doch gar nicht. Das war zu allen Zeiten so. In diesen Tagen ist ja gerade das Berliner Schloss, das preußische Königsschloss, in der Fertigstellung, da hat es ja einen großen Streit schon gegeben, ob man, wenn man das wieder aufbaut wie früher, wieder obendrauf das Kreuz machen darf. Nee, wir wollen kein Kreuz mehr, hat es geheißen. Überall in der Presse, wir wollen die Weltkugel drauf haben. Das ist das Wichtigste, was wird aus unserer Welt. Und dann ist jetzt der Streit noch, vielleicht habt ihr das verfolgt in der Zeitung, da war früher, im 19. Jahrhundert, ein Wort angebracht, in keinem anderen ist das Heil. Es gibt auch keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin wir selig werden, als allein in Jesus, vor ihm werden sich alle Knie beugen. Und der Widerstand in Berlin und in ganz Deutschland ist riesengroß. So ein Wort darf man nicht mehr anschreiben. Das ist doch Anspruch der Christen, nein, nicht der Christen. Ein Bischof hat gleich gesagt, man soll es doch weglassen. Aber Jesus hat den Anspruch. Es gibt kein anderes Heil, keinen anderen Weg. Uns bedrängen auch Fragen. Was wird aus der Energiekrise? Was ist mit Weltfrieden? Geht der Euro voll uns ganz kaputt? Und wie ist die Zukunft der Welt bei der Überbevölkerung? Und wie geht das mit der Migration? Und wie ist das mit der Rente? Und mit 1000 Fragen. Aber das sind alles nicht die wichtigen Fragen, um die es geht. Wenn du den größten Herrn, den lebendigen Gott, als deinen Freund hast, dass du sicher weißt, er ist bei mir, Gott ist für mich. Und das hat er erklärt, weil er dich lieb hat am Kreuz. Und das ist in der Bibel so uns zugesprochen, das Wort ist so wichtig, dass du es wissen kannst. Der Widerspruch, worum kommt denn der Widerspruch her? Der Mensch war zu allen Zeiten so stolz. Ich bin ein humanistisches Gymnasium gegangen, das ist eine alte Geistesbewegung, die parallel zu Luther durch den Erasmus von Rotterdam kam. Humanismus, der Mensch ist das Schönste und Größte. Und die Reformation hat gesagt, nein, der Mensch ist von der Sünde zerbrochen. Im Heidelberger Katechismus, einer wichtigen Bekenntnisschrift der Reformation, heißt es, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das ist das Problem eines jeden Menschen, der in dieser Welt lebt. Die Sünde. Und das ist das größte Problem in unserem kurzen Leben. Wie kann mein Problem der Sünde gelöst werden? Die Menschen sagen, das ist doch gar nicht schlimm. Heute überall. Die sagen dort im Humboldt-Forum, das ja Platz nimmt, im Berliner Schloss, direkt unter diesem Wort, in dem Turm, wo das entsteht, ist ein buddhistisches Heiligtum. Alles da. Und oben wird doch der Wort wieder angebracht, aber da wird eine Tafel hingeschrieben. Alle, die dort in diesem Humboldt-Forum, alle Wissenschaftler, die dort arbeiten, distanzieren sich und widersprechen diesem Wort, das oben steht. Und das machst du in deinem Leben, genau, du bist in diesen Kampf gestellt. Ist das wahr, was die Bibel sagt? Kann ich mich darauf verlassen? Ist das gültig für mich? Es gibt kein anderes Heil in dieser Welt. Und wenn wir alle Finanzprobleme, alle Militärprobleme, Kriegsprobleme dieser Welt lösen könnten, wenn wir alle wirtschaftlichen Probleme dieser Welt lösen könnten, wenn alle Menschen ein gleiches Einkommen beginnen, es wäre keine neue Welt, weil die Versöhnung Gottes fehlt. Das Entscheidende ist, dass ein Mensch frei werden muss durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Eine Erlösung, die wir ganz nötig brauchen, das Wunderbare, was geschehen ist. Und das erfahren wir erst durchs Bibellesen. Darum hat Jesus das Wort gesagt. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Es ist ja ganz entscheidend, wie fängst du den Tag an, du hörst die Nachrichten, du guckst auf die Verkehrsmeldungen, du richtest deine Sachen für deinen Beruf zusammen oder die Studenten, die in die Hochschule gehen. Oder hast du einen Moment Zeit, sagst, Herr, jetzt will ich hören, wie ein Jünger hört, was du mir in diesem Tag sagen lässt. Und was ist denn das Wichtigste, was er dir sagen will? Das Wichtigste, was er dir sagen will, ist, dass die Bibel ein unheimliches Buch ist. Wenn du in die Bibel hineinschaust, ein ganz anderes Thema, als was sonst in der Zeitung drin steht. Und schon auf den ersten Blättern der Bibel steht drin, da freut sich eine Mutter, dass ein Kind geboren ist, nimmt es in den Arm und gibt ihm den schönen Namen Kain. Und das war ein Mörder, der seinen Bruder totschlägt. Ist das wahr? Geht es die ganze Bibel so? Selbst bei den frommen Leuten, bei einem David, ist er erschütternd. Am Abend, er geht noch kurz auf den Schöller, den Dachgarten, und da ist eine Offiziersfrau, die offenbar vergessen hat, den Vorhang zuzuziehen, wie sie sich duscht. Und dann gehen mit ihm die Sinne durch. Wir kennen das alle. Ich habe immer gesagt, das ist bei uns Männern so, und haben Frauen schon zu mir gesagt, das ist bei uns nicht besser. Du kannst alles sein, wenn es ums Geld geht, wenn es um die Begierden geht, um den Streit. Und wir können unser Leben gar nicht kontrollieren. Und das ist so hilfreich, dass die Bibel uns das sagt, das größte Problem deines Lebens ist, du hast Pläne, du möchtest ein guter Mensch sein, jeder von uns will das. Der Paulus sagt das in Römer 7 so großartig, ich schaff's nicht, ich will eigentlich das Gute. Und dann kommt immer wieder das Böse. Die Eltern erfahren ja schon bei den kleinen Kindern, wenn sie anrücken und sagen, Mama, ich will wieder lieb sein. Und die Mama muss sagen, ich kann das nicht machen, das musst du schon selber machen. Das liegt doch an dir. Und die größte Not ist, dass wir große, fromme Sprüche heute haben und alles gerne wollten. Wir wollten alle Weltprobleme aufgreifen, aber wir selber sind doch die notvollen Leute. Du musst einmal in dein Herz hineinblicken. Dein Herz ist der Herd des ganzen Bösen, das diese Welt erschüttert. Das ist so furchtbar. Kannst du ja auch nicht drücken, das ist nicht meine Verantwortung. Doch, ist meine Verantwortung. Und ich habe das alles und ich leide darunter. Das ist so schön, so schlimm. Ich bin so froh, dass in der Bibel das gezeigt wird. Und das ist das Thema der Bibel. Dass du frei werden musst von dieser schrecklichen Großmacht der Sünde, die dein Leben beherrscht. Es ist ja heute interessant, dass in den meisten Kirchen nie mehr über Sünde gesprochen wird. Auch im Religionsunterricht, da wird gelacht. Das ist ein komisches Wort. Ist das ein komisches Wort? Guck doch mal die Politik. In der Lüge oder in den Bankerboni oder in den Wirtschaftspraktiken und der Korruption und mit der Lüge und in der Zeitung und wo man überall hinguckt, im Fernsehen und was alles. Die Sünde ist doch überall das Problem. Unsere Welt ist doch von diesen furchtbaren Dingen so verunstaltet. Sie reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer und dass man sie auf die Seite drückt. Ich bin so froh, dass in der Bibel das genannt ist. Und dass auch gesagt wird, du kannst das aus eigener Kraft nicht schaffen. Wird ein tolles Bild gewählt. Ein Leopard, der hat sein Fell mit der Musterung und der kann machen, was er will, aber das Fell ändert sich nicht. Und die Hautfarbe deines Körpers ändert sich auch nicht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, es ändert sich nicht. So wie du das hast und so sind wir das Böse gewohnt und leben das Böse. Die erste Schlüsselerkenntnis, wenn du Bibel liest, wie komme ich frei von dieser schrecklichen Großmacht der Sünde? Weißt du, nicht bloß, dass es dein Leben zerstört, es zerstört deine Umwelt. Natürlich, das ist die Folge davon. Und wenn du noch so sehr den Müll trennst, auch das Böse von dir, das vergiftet die Welt und zerstört die Familie und gibt den Streit und die hat den Hass. Wie werde ich denn frei von dieser Großmacht? Du kannst es selber nicht tun, du brauchst einen Befreier. Das sind Ketten, sagt Jesus. Die binden dich und da geht's in deinem Leben Stück für Stück. Und je mehr du dagegen ankämpfst, umso mehr gewinnt die Sünde in deinem Leben Raum und zwingt dich immer zu neuen bösen Dingen. Und du kriegst die Fantasie mit deinem Kopf nicht los, du wirst geritten. Aber wenn Jesus, der Sohn Gottes, dich frei macht, so bist du frei. Das Herrlichste in der Bibel ist, wenn man das immer wieder liest, wie der Sohn Gottes Jesus, als er Mensch wurde, diesen Weg hat ans Kreuz, um die Sühne zu schaffen, eine Versöhnung für alles. Und ist das denn möglich? Für die bewussten Sünden, für die unbewussten, für die, die in der langen Vergangenheit sind? Ja, aber ist das wirklich möglich? Zur Zeit Jesu war es ja, dass die Frommen, man nannte sie die Pharisäer, Jesus abgelehnt haben und sagen, wir wollen das selber machen. Wir sind ganz strenge Christen und wir reißen uns am Riemen. Du kannst an deinem Riemen reißen, solange du willst, es wird nicht anders. Das Wunderbare, dass Jesus deine Sünde getragen hat. Und das ist das Thema der Bibel. Und das ist so wunderbar, das Thema der Reformation, dass Martin Luther das so sicher gemacht hat. Und wenn so viel Teufel in Worms sind wie Dachziegel, er wurde ja gewarnt, er soll nicht Dachworms auf dem Reichstag sein. Und wenn so viele Teufel in Worms sind, wie dachte ich, ich gehe hinein. Weil ich mit Jesus im Bund bin, er hat mein Leben frei gemacht. Nicht, dass ich fehlerlos bin, aber er hat mir die Sünde vergeben. Das ist das Allergrößte im Leben. Vergebung der Schuld. Ach, ich weiß noch, wie das bei mir auch ganz konkret wurde. Ich weiß, bei uns jungen Leuten und da auch, ist das so schön, wie das in der Erweckung bei euch so aufbricht? Einmal, Herr Jesus, darf ich den ganzen Schmutz da einmal hinlegen? Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, einmal in mein Herz blicken, in den Sumpf meines Herzens, was da alles drin ist. Das ist gar nicht so niedlich. Das ist ganz manifest. Und der Herr Jesus ist gekommen, um uns die Sünde abzunehmen. Das ist so toll auch bei seiner Kreuzigung, dass da gleich zwischen Jesus so zwei Ganoven hängen. Und der eine fängt an, Jesus zu verspotten. So, ja, also, wenn du Gottes Sohn bist, dann musst doch du jetzt da was tun. Und der andere, der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist der einzige Weg, sich einmal dieser Not zu stellen. Und dass das so einfach ist. Ich kenne ja auch so viele Leute, die mir gesagt haben, so billig, wie er das macht. Nein, das ist nicht billig. Es bricht unseren Stolz. Ich kann das nicht in eigener Kraft. Und das ist so wunderbar, dass Jesus Christus mich erlöst hat und dass er mich befreit von der schrecklichen Last meines Lebens. Und ich darf jeden Tag das niederlegen, sage Jesus, du kennst mein Herz. Das ist so herrlich, dass ich zu dir kommen darf. Und das ist die Mitte gewesen der reformatorischen Botschaft. Man hat es nicht mehr auswendig gelernt in den letzten Jahren bei den Konfirmanden, aber ich habe, solange ich noch im Dienst war, immer Wert darauf gelegt, dass wir es auswendig lernen, die Merksätze, sowohl die Erklärungen Luthers zu den Geboten, schon das ist wichtig. Was heißt denn Auslegung der Gebote? Wir sollen nicht lügen, kein falsches Zeugnis reden, dass wir uns zunächst nicht fälschlich belügen, verraten, nachreden oder ihm einen bösen Leumund machen, unser Geschwätz, sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Und dann kommen die Glaubensartikel. Was ist denn das von Jesus Christus, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat? Die größte evangelische Zeitschrift, die es in unserem Land gibt, evangelikale Zeitschrift, da hat der Schriftleiter gesagt, wie ich ihn gefragt habe, warum in so vielen Jahren das Wort Sünde nie vorkommt, hat er gesagt, das redet den Menschen nur schlecht. Nein, das redet den Menschen nicht schlecht, das ist die Wirklichkeit meines Lebens. Und das ist der Moment, wo ich jeden Tag die herrliche Befreiung von Jesus erlebe. Und die wunderbaren Lieder, die wir nur singen können von Hiller, die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und der David sagt uns im Psalm 32, ich wollte das doch verschweigen. Und da verschmachteten meine Gebeine, das geht hinein bei uns, die Folgen der verschwiegenen Schuld, wenn wir sie uns stillen, bis hinein in die schwersten seelischen Leiden, dass ich nicht mehr fröhlich sein kann. Einer unserer jungen Entwicklungshelfer hat eine schreckliche Schuld gehabt, bei einem Verkehrsunfall ist seine Freundin ums Leben gekommen. Und er war am Steuer und der Wagen hat sie überschlagen. Und ich wusste das alles nicht. Und hier in unsere Gemeinde kam immer dieses schwere, bedrückte Gesicht eines Studenten. Und als er es begriffen hat, Jesus nimmt mir meine Last weg, dafür ist Jesus gekommen. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Und du kriegst Frieden mit Gott. Und in dem Augenblick brach eine Freude bei dem durch. Er hat in Afrika einen großen Dienst getan und ist in Afghanistan ermordet worden in einem Dienst an den Menschen dort. Sein ganzes Leben der Freude hingegeben, das neue Leben gefunden. Du, was kann erst in deinem Leben, wenn du weißt, Gott hat mir vergeben. Dann geht es dir nicht mehr darum, was Menschen über dich Böses reden, sondern er hat mich vergeben. Und ich habe Gott zum Freund, das ist in der Bibel das große Thema. Das ist ein unheimliches Buch, wer das in die Hand nimmt. Und das geht bis in die letzten Tage der Welt, bei der Herrschaft des Antichristen, wo alle Maßstäbe verdreht werden. Auch Jesus hat es gesagt, die Liebe wird in vielen erkalten und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Je länger die Welt besteht, die Menschen geben sich eigene Gesetze. Das ist doch gut, was ich mache. Nein, es ist nicht gut. Weil die Gesetze Gottes unsere eigene Lebensordnung sind, aber ich kann sie doch gar nicht erfüllen. Aber Jesus will mich befreien, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Wir sind verdammte Menschen, wenn wir die Gnade von Jesus nicht ergreifen. War in den letzten Tagen auch so schön mit meiner Frau zusammen in der Klinik. Losung, der Herr hat darauf, dass er euch gnädig sei. Weißt du das? Jesus hat nur ein Ziel, dir den Frieden zu geben. Und dein ganzes Innenleben, deine Dinge, die gescheitert sind in deinem Leben, will er wegnehmen und will dich erneuern und frei machen. Das ist so herrlich, dass du das erleben darfst und bekommen darfst bei ihm. Aber das Zweite, was so wichtig ist, die Bibel hat das eine Thema, dass ich bei Jesus bleiben darf. Es ist merkwürdig, dass das, was in der Bibel so klar drinsteht, das größte Problem deines Lebens ist dein Ich. Weißt du das? Du erlebst es ja immer bloß bei deinen anderen, wie das Ich, deiner Eltern und deiner Kameraden und so ist. Dein Ich ist ein ganz, ganz notvolles Ich. Und der Apostel Paulus hat im Römerbrief das so schön gesagt, wo soll ich eigentlich mit meinem Ich hingehen, dass das gar nicht fertig bringen kann, das neue Leben? Er hat gesagt, du musst dein Ich kreuzigen. Wie kann man das Ich kriegt kreuzigen? Ich muss da zu meinem Leben Ja sagen. Nein, das Wunderbare ist, dass in der Bekehrung Jesus den Mittelpunkt deines Lebens bildet. Und er will in dein Herz einkehren und will der König und Herr deines Lebens sein. Das ist der zweite Schritt. Vergebung der Schuld und dass er in dein Leben einzieht. Ja, ganz interessant, was das für Leute immer wieder erlebt haben. Viele Leute haben das erst erlebt, wenn sie in die Tiefe ihrer Schuld und ihres verkorksten Lebens hineingeblickt haben. Mir hat das in der Missionsgeschichte immer wieder so interessiert. Ich habe eine Missionsgeschichte geschrieben, die jetzt wieder neu aufgelegt wurde im CNV-Verlag, Jenseits der Endlosen. Mir ist ja ganz toll, wie das war. Etwa, wie das dort war in Burma. Die Missionare waren nie willkommen, Geist, wisst ihr das? Das ist genauso wie wenn du Zeugnis von Jesus gibst. Du hast überall abgelehnt. Die Missionare wurden jahrelang abgelehnt. Ich kannte einen Missionar, Roger Lewis, in Bali. 40 Jahre lang keine einzige Frucht gesehen. Und in Burma war das ganz schwierig für einen ganz hochbefähigten Missionar. Aber ein ehemaliger Sklave, ein Mörder, der freigelassen war, Kotabio, lief dem Missionar immer nach. Und dem war das ärgerlich. Ich sagte, das ist so ein schlechtes Image, weil der immer da ist, dieser schlechte Mensch. Aber der war angezogen von der Evangeliumsbotschaft. Und der Kotabio, der war immer noch ein problematischer Mensch. Aber das, was Jesus an ihm verändert hat, das war so groß, dass in Burma das Volk der Karen zu 48% Baptisten sind. Heute. Gläubige Christen. In Burma gibt es gar nicht viele Christen. Der Gott hat nur was. Gott hat durch diesen sündigen Menschen das so gezeigt, wie Jesus etwas Neues machen kann aus einem verkorksten Leben. Und es ist ja schon eine Zumutung, wenn man als so uralter Mensch vor euch tritt. Aber ich sage euch immer wieder, ihr Jungen, wir Alten haben Erfahrung. Und wir haben gemerkt, auf uns selber ist kein Verlass, aber auf einen ist Verlass, auf Jesus. Und er will der Herr, der König deines Lebens sein. Er will dein Tun und Handeln bestimmen. Er ist der Herr der Freude. Darum hat das, was Jesus sagt, das macht selig. Je mehr man im Bibelwort liest, das gibt eine solche große, grandiose Freude, die niemand nehmen kann. Nicht mal der Tod kann ich dir nehmen. Auch kein schweres Geschehen. Auch keine Krankheit. Du weißt, der Herr führt mich. Wir haben es überwältigend erfahren, letzten Wochen. Mal noch mit meiner Frau in Lehmfährde, das ist da oben im Dümmersee, südlich von Bremen, wo schon der Wirbel gebrochen war, in ihrer Wirbelsäule. Und sie hat da oben noch ihre Dienste gemacht, in der Freizeit, die 550 Kilometer heimfahrt. Alles, wir haben die Treue unseres Herrn so erlebt, wie er uns weitergeführt hat. Du kannst das erleben, wenn du weißt, mein Leben ist in der Hand von Jesus. Gib doch das Steuer deines Lebens ganz in die Hand von Jesus. Und er hat uns eingeladen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir brauchen diese Erquickung, dieses Aufatmen, dieses Erleichtertsein, dieses Wissen, es wird alles richtig. Herr, ich will doch keinen Weg wählen, den du nicht willst. Und das ist doch wichtig, wenn du einen Lebensgefährten einmal zum Ehegatten zu jemand suchst. Muss doch Jesus dir den Weg zeigen. Muss sagen, Herr, reiß mir's aus der Hand, wenn es nicht richtig ist. Ich will doch keinen Weg gehen, der nicht von dir gesegnet ist. Ich will doch nichts tun, was nicht von dir bestimmt ist. Wir sind doch so froh, dass wir im Wort Gottes so klare Anweisungen haben. Darum ist das so toll, dass das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist und dass der Herr zu uns redet, Gott zu uns redet durch sein Wort und ganz, ganz konkret, du brauchst dich gar nicht wundern. Das passt ja heute, ganz genau heute für mich. Am Stuttgarter Hospital traf ich einen Schulrektor, und der sagt mir in der großen Not, dass seine Tochter eine unheilbare Krankheit hat. Und wir sind da kurz gesessen, haben miteinander gebetet. Und er sagt, du, ganz merkwürdig, in den letzten Tagen waren die Losungen so super. Waren die bloß die letzten Tage so oder hat er es erst dort richtig gemerkt? In der ausweglosen Lage, dass das Wort Gottes lebendig ist und wirkt und redet, warum denn? Das haben wir oft vergessen, dass das Wort Gottes ein Geheimnis hat. Das unterscheidet das Wort Gottes, die Bibel, von allen anderen Worten und Büchern, die du lesen kannst. Zeitungen, Radiomeinungen oder was sonst kommt. Im Wort Gottes wirkt der Heilige Geist. Das ist ja heute die große Frage, wo erlebt man den Heiligen Geist? Die Reformatoren haben festgestellt, nur im Wort Gottes. Du kriegst nur in der Bibel den Heiligen Geist. Warum? Jesus sagt das doch, meine Worte sind Geist und Leben. Jesus sagt das doch in den Gleichnissen. Sein Wort ist wie ein Samenkorn, da ist Kraft drin. Das geht auf. Das denkst du gar nicht bei dem kleinen Samenkorn, wenn man das aussät und dann hundertfältige Frucht. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Oder auch wenn es sogar um die Neugeburt geht. Und das neue Wesen heißt im 1. Petrus, ihr seid neu geboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Die Neugeburt kommt, dass das Wort Gottes in mir aufgeht und Frucht trägt. Ganz viele Stellen der Bibel, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Warum ist das? Weil der Heilige Geist durch das Wort Gottes wirkt. Wenn du den Heiligen Geist woanders suchst, da kommst du bloß an einen verrückten Menschengeist. Das Wort Gottes kommt nur durch das Wort Gottes zurück. War bei den Reformatoren eine ganz wichtige Erkenntnis, die uns heute vor vielen Irrtümern bewahren würde, wenn wir das wieder erkennen. Dass der Heilige Geist uns durch das Wort erneuert. Das hat Luther wieder ganz wunderbar in dem dritten Glaubensartikel vom Heiligen Geist gesagt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus Christus glauben kann, nicht durch meinen Trips, durch meinen Verstand, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, der Heilige Geist macht das durchs Bibelwort. Und darum ist das so interessant, wenn du allein mit deiner Bibel da sitzt in deiner stillen Zeit und sagst, Herr, jetzt rede du. Und dann auf einmal gehen dir Sachen auf, die du vorher gar nicht erkannt hast, weil das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist, das nicht von Menschen gemacht. Und das ist so wunderbar, wenn dieses Wort sich erfüllt. Wir haben heute auch so eine schöne Losung, dass Gott darauf hat, dass er sein Wort auch erfüllen will. Und das wird er tun, auch in allem, was er uns zusagt, werden wir das erfahren und erleben. Und dieses Wort Gottes, das macht dich zu einem neuen Menschen. Das, was bei diesem Kotabiu passiert ist, ist ja bei uns allen das große Geheimnis, dass das Wort Gottes uns verändert. Sind Sie bei uns in unserer Ludwig-Hofer-Gemeinde, wo ich 30 Jahre sein durfte, war Jugendbibel. Es werden 3 Bibelstunden neben den 20 Hauskreisen. Eine bietende Bibelstunde, weil viele auch nur hören wollen. Und dann hatten wir eine alten Bibelstunde. Das ist ganz wichtig. Die alten Leute gehen nachts nicht mehr aus dem Haus und abends, sie haben Angst, was da passiert auf der Straße. Mittags um 3 Uhr, man braucht gar keinen Kaffee dazu und auch keinen Kuchen. Eine halbe Stunde, wir lesen Bibel, für euch ganz konkret. Aber am schönsten war Jugendbibelkreis. Und dann haben die oft aus der Schule so junge Burschen mitgeschleppt und man merkt das ja gleich in der rotzigen Sprache, was da im Herzen drin ist. Nach einem halben Jahr sprachen die anders. Hat sich verändert. Das merkst du sofort. Wenn ein Mensch vom Wort Gottes berührt ist, weil das der Geist Gottes dich verändert und formt, und Liebe, Freude, Friede, Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes in uns. Das kannst du nicht machen. Das sind nicht deine Charaktereigenschaften. Das Wunderbare, dass ich kommen darf und Jesus mein Leben neu machen will und verändern will. Darum ist so wichtig reformatorische Erkenntnis. Heute 500 Jahre Reformation. Dass wir Jesus Christus, einzige Heil dieser Welt. Die Welt hat keine Zukunft. Das sagt uns die Bibel. Die Welt geht unter. Himmel und Erde werden vergehen. Aber Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Es wird kein Häkchen vom Gesetz aufgelöst. Die Ordnungen Gottes bleiben gute Ordnungen. Auch wenn Menschen sie zerflettern wollen, auch wenn Menschen dagegen reden. Das haben Leute gegen die Bibel schon gesprochen, geistesgelehrte Leute. Und ich wundere mich immer, wir haben immer noch die Bibel so, wie sie war. Da haben alle schon versucht, aus der Bibel viele Dinge rauszustreichen. Keine Seite fehlt in der Bibel. Ich weiß nicht, wo du die kaufen willst. Und das in allen Völkern der Welt. Bei den Indianern in Südamerika, bei den Eskimos und bei den Romas und Sintis oder in Kasachstan und Kirgisistan ist immer die gleiche Bibel. Weil es der einzige Weg zum Heil ist, der Mittelpunkt, Jesus, der dir alles vergibt. Die Größe, er liebt dich wegen deiner Sünde, nicht wegen deiner guten Tat. Die hast du, musst doch gar keine guten Werke wenden, weil du gesündigt hast. Der Paulus sagt, man könnte ja darauf kommen, auf die dumme Idee, dann ist ja der Sünde gut. Nein, ist nicht gut. Weil du leidest doch unter dem Bösen. Das ist doch, prüf dein Leben, es gibt keine Sünde, die dein Leben glücklich macht. Keine einzige. Du kannst bei manchen noch denken, das ist vielleicht noch ganz lustig gewesen und bis dein Gewissen aufwacht. Und wir Alten leiden noch unter Sünden der Jugend und der Kindheit, die uns plötzlich bewusst werden, was wir anderen zugefügt haben, was oft Schüler schon in der Volksschule anderen zurufen. Da passiert der Rassismus, wenn einer bloß rote Haare hat oder katholisch ist. Da geht schon der Spott, das ist unbarmherzig, was sein kann. Das Menschenherz ist so böse, aber das Wunderbare, Jesus will es erneuern. Und er will seinen Geist in deinem Herzen haben. Wir sind immer fleischlich in unserer alten Art, so fängt Römer 8 an. Wir sind nach dem Geist Gottes und der Geist Gottes muss uns treiben und erfüllen. Und der Geist Gottes kannst du nur kriegen durchs Bibellesen. Und das Bibellesen macht selig, weil du immer mehr umgeformt wirst. Das ist interessant. Wir hatten die Kurzbibelschule beim Brüderbund, Christusbund, über die zweite, dritte, vierte Buch Mose. Und wie man da richtig angefangen hat, das ist hochinteressant, was da alles für uns aufgeht, warum Gott die Ordnungen im Heiligtum so gehabt hat und warum die Gesetze so sind und auch die ganz praktischen Dinge. Wenn einer oben auf dem Dachgarten hat, dann muss er ein Geländer machen, damit keiner runterfällt. Und wenn einer seine Bedürfnisse erfüllen muss, er soll einen Spaten mitnehmen, der Wüste, dass er das wieder zuschaufeln kann. Alles in der Bibel, ganz praktisch, aber die wichtigsten Sachen, wie dein Herz sich verändert. Wie Gott dein Leben verneuern will und dass der Segen nur kommen kann durch erneuerte Familien, durch erneuerte Menschen. Und das ist so wunderbar. Und er macht alles neu. Das ist herrlich, dass dieses neue Leben beginnt auch bei dir in deinem Leben. Es bleibt, solange du lebst, dass du leidest unter der Sünde deines Lebens. Und was bei uns Älteren sogar, deshalb müsst du das uns abnehmen, wir leiden immer mehr unter den dunklen Dingen unseres Lebens. Und deshalb ist der wichtigste Trost, den wir an den Sterbebetten brauchen, Jesus hat alle Schuld vergeben. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das Schlimmste, was passiert ist, jetzt in dieser sogenannten Corona-Krise war, dass der Staat befohlen hat, dass die Kranken alle allein sterben müssen und kein Seelsorger zu ihnen darf. Das darf ein Staat gar nie verbieten. Das kann er gar nicht verbieten. Dann holt die Kranken raus aus dem Krankenhaus. Denn das ist mal mit der Schutzkleidung, natürlich nur mit der Schutzkleidung. Die Ärzte sind doch auch noch dort und die Krankenschwestern. Darum ist so wichtig, lasst keinen sterben ohne das Evangelium. Ihm zuzuhören, Jesus Christus ist die Hoffnung des Lebens. Dass wir immer wieder das Wichtigste in den Mittelpunkt stellen. Die russischen Christen wurden ja schwer verfolgt durch den kommunistischen Staat. Aber auch in Kuba wurden sie arg verfolgt. Werden bis in unsere Tage hinein dort verfolgt. Und da haben die Russen eigentlich mal untersucht, warum sind denn die Gemeinden so anziehend? Für uns ist ja immer das Anziehende, wenn da ein toller Auftritt ist, eine tolle Band spielt oder irgendein Gag läuft. Sind ja oft die Russlanddeutschen, waren ja immer mit ihren Kopftüchern alte Babuschkas. Da haben die Russen festgestellt, sie lassen niemand ungetröstet sterben. Schwerste an ein Sterbebett hinzustehen, weil du immer denkst, ist doch auch mein Sterben. Aber dass du weißt, die größte Hoffnung. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Dass wir die Lieben allein gelassen haben, das hätten wir doch aufstehen müssen und sagen, ihr könnt alles mit uns machen, ihr könnt uns den Kopf runterreißen, aber ihr dürft uns nicht den Alten, den Trost rauben, die brauchen den. Der Zuspruch ist so wichtig, auch beim Krankenbesuch, auch in der Sorge um dein Leben, dass ich weiß, Jesus hat mein Leben in der Hand. Warum weiß ich das? Weil Gott seinen Sohn für mich hat sterben lassen. Darum ist das so wichtig, dass ich das wissen darf und ich geborgen bin in ihm. Und dieses Wort und dieser Zuspruch ist so bedeutsam und so trostvoll. Das kann man gar nicht verbieten. Das muss sein. Und dann wollen wir ausharren, auch in den Sterben, wenn ihr jungen Leute, ich weiß, ihr seid perfekt aufgeklärt, wie Kinder gezeugt werden und zum Leben kommen. Aber wer habt ihr schon mal den Toten gesehen und habt ihr mal dabei gesessen am Sterbebett? Und das ist wichtig, dass wir wissen, was mein Leben ist. Da machen wir keine großen Sprüche mehr. Der einzige Trost ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Und dass er das uns zusagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dass er uns im Himmel schon die Tür bereitet hat. Und wenn einer von uns heimgerufen wird, ist die größte Beförderung, die du in dieser Welt erleben kannst. Kein Lottogewinn, kein Macht dem gleich, als wenn du sagst, jetzt geht's heim zum Herrn, in die Herrlichkeit. Was haben wir in der Gemeinde erlebt, auch im Sterben junger Leute? In der großen Gewissheit, und das kann ich nur aus dem Wort Gottes hören, da bin ich ein seliger Mensch. Was möchtest du denn in dieser Welt haben, in dieser Welt der Krankheit und des Unrechts und der Eifersucht und des Neids und des Geizes? Dass dieses Leben erst wichtig ist, weil Gott die Welt versöhnt hat und die neue Welt will. Er will uns mit versöhnen und uns in diese neue Welt Gottes bringen. Und das müssen wir in diesen Tagen wieder sagen. Es geht um eine ganz neue Welt, natürlich. Da heißt es in der Bibel, wo das Kind spielt an der Höhle, wo die Giftschlange ist und immer gebissen wird. Und wo der Löwe immer, wo der Löwe Stroh frisst. Die erneuerte Kreatur, die wir erwarten. Nicht bloß, wo es um die Zeitumstellung geht, zum Energieeinsparen. Das sind kleine Dinge, die sich nachher als fehlende und ob man Atomenergie braucht oder nicht. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in der welche Gerechtigkeit wohnt, wo Christus herrscht und dieses neue Reich bricht an in dem Augenblick, wo wir hier abgerufen werden. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, hat Jesus diesem Gauner am Kreuz zugerufen, der bußfertig war und der Jesus gesucht hat. Und das ist so eine herrliche Botschaft, dass man das wissen kann für sein ganzes Leben und sagt, ich habe doch keine Angst mehr, ich freue mich doch, dass wir diese große Zukunft haben. Ich habe vor Jahren ein Büchlein zusammengestellt, das gibt's natürlich nicht mehr, aber das ist so schön, dass der Sermon Online alle die Bücher auch digitalisiert hat, zum Leben hindurchgedrungen. Da habe ich von vielen Leuten ihre Briefe veröffentlicht, die vor dem Tod standen. Und am meisten hat mich das als junger Mensch immer fasziniert. Die Soldaten, die 19-, 20-jährig in den Krieg mussten, keiner wollte. Wir wussten, sie kommen nicht mehr zurück. Und dann haben sie ihre Abschiedsbriefe geschrieben. Das war ja, ihr junge Leute wisst das nicht mehr so. Der Regimentskommandant hat, wenn einer gefallen war, die Brieftasche des gefallenen Soldaten genommen und in das Päckchenheim geschickt. Und der Briefträger, der hat Muffinsausen gehabt, der hat nicht geklingelt, der hat das Päckchen einfach auf den Briefkasten gelegt und alle wussten, die Nachbarn, was los war. Und dann sind die Abschiedsbriefe dieser jungen Soldaten da drin. Ich bin meinen Weg fröhlich mit Jesus gegangen und ich freue mich an der Auferstehung, wie die das bezeugt haben, begriffen haben, was ihnen in der Hölle von Stalingrad das Bibellesen bedeutet hat. Und auch die, die am 20. Juli dann gehängt wurden, ein Graf von Moltke, der 24 Stunden vor der Hinrichtung schreibt, seiner Frau, zwei kleine Kinder lässt zurück. Ich habe die Nähe von Jesus so erlebt. Und der ganze Saal hätte brüllen können wie der Herr Freisler, das war der Vorsitzende vom Volksgerichtshof. Ich habe so gefühlt, was Jesaja 43 steht. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Schreibt seine Frau, du findest vielleicht, ich bin überkandidelt, aber ich habe keine Angst mehr vor dem Sterben, weil ich weiß, Jesus ist bei mir. Der Graf von Moltke war ein protestantischer Christ, Kulturchrist. Das war der gar nicht so. Aber im Gefängnis hat Eugen Gerstenmaier durch die Gefängnisbeamten jeden dieser Inhaftierten jeden Tag ein Bibelwort zuschicken lassen als Kassiber. Das sind ja diese Sachen, was man illegal den Gefangenen zuschickt. Und über den Bibellesen hat er die Gewissheit bekommen. Und das ist so herrlich. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Ich habe Versöhnung mit Gott. Ich bin befreit. Ich habe die Zukunft. Wir wissen, es geht um eine neue Welt. Natürlich bemühen wir uns um jede kleine Korrektur der Welt, wo wir sie machen können. Aber wir freuen uns auf die große Erneuerung, die kommt. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und das ist so groß. Und diese herrlichen Bibelworte, die alle so aktuell werden, will schließen mit einem der schönsten Bibelworte, wo Gott sagt, ich habe dich einen kleinen Augenblick im Zorn verlassen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich zu dir kehren. Es sollen wohl Berge weichen und Hügelchen fallen. Erdbeben gibt es und Vulkanausbrüche. Es gibt auch Hochwasser. Die Katastrophen gibt es schon seit der Sintflut. Das dürft ihr wissen, das hat es in unserer Welt immer gegeben. Und die Menschen vergessen das schnell. Aber in den großen Katastrophen dieser Welt, und die Katastrophen dieser Welt werden immer schlimmer und wir können sie doch gar nicht aufhalten. Yes, we can, das ist ein Irrtum. Wir können doch gar nichts machen, als ob wir das Klima ändern. Aber Gott kann bewahren, es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Ich bin so froh, dass Gott einen Friedensschluss mit jedem von uns geschlossen hat. Und dass wir versöhnte Leute sein dürfen. Lies doch in deiner Bibel. Und dass die Leute so reden wie die im Humboldt-Forum, die großen Wissenschaftler unserer Zeit, das ist doch nicht neu. Das war doch schon zur Zeit Jesus so. Und wie der Paulus nach Rom kam, haben die gesagt, was will der, und nach Athen, was will der Lotterbube uns sagen? Das ist so ein Spinner. Und was soll der Gekreuzigte denn sagen? Der Heinrich Heine hat gesagt, wie kann man den Galgen, das Kreuz zu einem Symbol des Glaubens machen, haben wir alle gespottet. Aber ich weiß, dass es ein Wort wahr ist und nicht trügt. Und das ist so wunderbar, dass du das erfahren kannst. Das Größte ist, dass wir die Bibel haben und dass die Bibel sich buchstäblich erfüllt, wortwörtlich. Da gibt es viele, die sagen, aber die Bibel darf man nicht wortwörtlich. Ja, wie dann? Wie darf man die dann lesen? Nach welchen Deutung soll ich die denn lesen? Können wir modernen Menschen von heute die Bibel umschreiben? Ich erinnere immer noch einen Stuttgarter Pfarrer, der gesagt hat, ich will die Bibel nochmal neu schreiben für unsere Zeit. Wie für unsere verfluchte, verdammte Zeit mit ihrer Hoffnungslosigkeit und Gottlosigkeit. Wie sollen wir die Bibel für den modernen Menschen umschreiben, der so böse Wege geht, so seinen Eigennutz sucht und nur sich selber so, Gott sei Dank, kann das, wie sagt Jesus, die Schrift kann nicht gebrochen werden. So ganz wunderbar, wie Jesus sagt, auf die Bibel kannst du dich verlassen. Und das ist eine Kraft zum Leben und zum Sterben. Und schon ganz bei Mose heißt es, wichtigste Lebensmittel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst. Und dass dein Wort wahr ist und nicht trügen kann. Herr, verzeih uns allen Übermut, wo wir schon selber geglaubt haben, wir könnten dein Wort umprägen und umschreiben. Vergib uns, wo wir deinem Wort ungehorsam waren. Und wir kommen zu dir auch mit der ganz großen Not unserer ganz notvollen Verhältnisse aus der Sünde unseres Lebens. Wir werden mit all den Begierden und den Lüsten und den Trieben und auch den bösen Worten unseres Mundes und den bösen Gedanken und dem Hass und der Leidenschaft werden wir nicht fertig. Wir brauchen die Erneuerung von dir und wir danken dir, dass du die Macht der Hölle gebrochen hast. Und dass du Menschen ganz frei machst. Wenn du, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Danke, dass du neue Menschen machst. Dass wir nicht mehr der Stinkstiefel in unserer Umgebung sind, sondern dass du uns zu Segensträgern machst. Dass dein Geist uns umwandelt und zu neuen Kreaturen formt. Und wir bitten dich für unser Volk und unser Land. Wir bitten dich, dass du dein Wort noch einmal durchdringen lässt. Und dass wir selber dieses bekennen dürfen, auch in hier in unseren Orten rund um den Hohenzollern auf der Alp. Und dass es ins Land hinausdrängt. Herr, du hast eine so große Erweckung geschaffen in der ganzen Welt. Unter den fernsten Völkern, es gibt heute keine Nation der Welt mehr, wo dein Evangelium nicht verkündigt wird. Herr, gebrauche uns dazu, dass unser Land, das so gottlos geworden ist, dich wiederfindet und Menschen zum Glauben in dich kommen und Frieden in dir finden. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr. Amen.